Da wir noch ein bisschen Zeit haben, habe ich noch eine Predigt mitgebracht. Wir wollen Psalm 119 aufschlagen und die Verse 89 bis 96 lesen und wollen dann den Vers 92 betrachten. Ich lese nach der Luther 1984. Das ist der längste Psalm, Psalm 119, 89. Hintergrund ist der, dieser Psalm ist ein sogenannter alphabetischer Psalm, das heißt, es sind verschiedene Strophen, die jeweils immer mit einem Buchstaben des hebräischen Alphabets anfangen, und das ist genauso ein Block eines Buchstabens. Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel reicht, deine Wahrheit währet für und für. Du hast die Erde fest gegründet und sie bleibt stehen. Sie steht noch heute nach deinen Ordnungen, denn es muss dir alles dienen. Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Ich will deine Befehle nimmermehr vergessen, denn du erquickst mich damit. Ich bin dein, hilf mir, denn ich suche deine Befehle. Die Gottlosen lauern mir auf, dass sie mich umbringen, ich aber merke auf deine Mahnung. Ich habe gesehen, dass alles ein Ende hat, aber dein Gebot bleibt bestehen. Im 19. Jahrhundert wird berichtet, dass es im Westen Schottlands den Menschen sehr schlecht ging und dass ein Großteil der industriellen Produktion, auch der vielen Webstühle, zum Erliegen gekommen war und dass sich Kaufleute zusammentaten, um arme Menschen zu unterstützen. Und so hatte auch eine arme Witwe ein paar Penny bekommen, um ihre täglichen Bedürfnisse zu stillen. Sie kaufte dies und jenes, was immer sie am nötigsten brauchte. Aber schließlich hatte sie noch einen Pfennig und sie sagte mit freudiger Ergebenheit: Und nun muss ich Öl kaufen, sodass ich sehen kann, um meine Bibel in diesen langen, dunklen Nächten lesen zu können. Denn sie ist mein einziger Trost, nun, wo aller anderer Trost weggegangen ist. Sie hatte ein paar Penny bekommen und sie hatte einen Penny aufgehoben. Und dieser Penny diente zu einem Zweck. Sie wollte Öl haben. Elektrizität gab es damals noch nicht. Und so waren Öllampen das Einzige, um in den langen, dunklen, insbesondere Winternächten Schottlands lesen zu können oder irgendetwas zu tun. Und sie sagte, sie kauft es, weil die Bibel ihr einziger Trost ist. Luther hat ihr übersetzt, denn wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Der Psalmist macht sich hier Gedanken, die wir alle kennen. Was wäre passiert, wenn so und so gewesen wäre? Da erleidet jemand einen Unfall. Und er erfährt, dass ihm geholfen wird. Alles passt. Die Ärzte sind zur rechten Zeit da. Und man macht sich diese Gedanken, was hätte passieren können, wenn. Oder man plant ein großes Fest. Und es kommt ein Gewitter und ein Unwetter. Und manches passiert nicht so. Und dann zum Schluss überlegt man trotzdem, was hätte passieren können, wenn es ganz schlimm gekommen wäre. Nun, der Psalmist macht sich hier die Größe und das Ausmaß dessen, was passieren hätte können, drückt er so aus. Er sagt, ich wäre vergangen. Die Bibelübersetzungen sind hier sehr unterschiedlich. Die unrevidierte Elberfeldung sagt, ich wäre umgekommen. Oder die revidierte Elberfeldung sagt, verloren gegangen. Die Einheitsübersetzung sagt, ich wäre zugrunde gegangen. Nun, das hebräische Wort, das hier verwendet wird, bedeutet so viel wie untergehen, umkommen, zugrunde gehen, verloren gehen. Noch zweimal gebraucht der Psalmist dieses Wort im Hebräischen hier, nämlich im Vers 95. Da sagt er, die Gottlosen lauern mir auf, dass sie mich umbringen. Es ist das gleiche Wort wie hier zugrunde gehen. Ich aber merke auf deine Mahnungen. Und Psalm 119, Vers 176, ich bin ein verirrtes und verlorenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn ich vergesse deine Gebote nicht. Also es geht um etwas sehr Dramatisches. Was wäre passiert, wenn? Und er sagt, es wäre etwas sehr Dramatisches passiert. Es ist etwas, was an die Existenz geht. Es ist etwas, was mit dem Tode zu tun hat. Es würde umbringen. Es ist so ähnlich wie im Buch Esther, wo beschrieben wird, wie Esther ihren Verwandten Mordechai trifft und sie darüber reden, was passieren könnte, wenn sie bestimmte Dinge tut, nämlich, dass sie zum König geht und für ihr Volk bittet. Und da sagt sie, und dann will ich zum König hineingehen, in 1. Esther 4, Vers 16, hineingehen entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um. Das ist das dritte Mal, wo dieses Wort verwendet wird. Also die Situation, eine Königin weiß, ich tue etwas, was eigentlich gegen das Zeremoniell des persischen Großreiches ist und eigentlich ist das mit dem Tode zu bestrafen. Aber sie sagt, und komme ich um, sterbe ich, dann komm, sterbe ich. Ich wäre in meinem Elend umgekommen. Nun, der Psalmist denkt über diesen Satz nach, indem er sagt, ich wäre umgekommen, ich wäre zugrunde gegangen, daran gestorben. Und dann fügt er nämlich dazu eine Begründung, wenn ich nicht gehabt hätte. Nun, was hat er nicht gehabt, wenn er was nicht gehabt hätte? Wenn ihm was gefehlt hätte, wäre er zugrunde gegangen. Eine sehr klare Beschreibung. Er sagt, wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre. Es ist eine ganz einfache Aussage. Er sagt, ich wäre zugrunde gegangen, wenn ich nicht Gottes Wort zum Trost gehabt hätte. Hier wieder ist das Wort Trost interessant, weil es die meisten Übersetzungen anders übersetzen. Die revidierte Elberfelder, die Zürich oder unrevidierte Schlachter reden, wenn dein Gesetz nicht meine Lust gewesen wäre, oder andere Übersetzungen reden von Wonne, Freude. Im Englischen, in der King James heißt es my delight, meine Freude, meine. Nun, zwischen Trost, Lust, Wonne, Freude und delight im Englischen ist ein großer Unterschied. Wie kommt Luther dazu, diesen Text mit Trost zu übersetzen? Hat er sich hier versehen? Waren seine Hebräischkenntnisse nicht gut genug? Nun, ich glaube nicht, dass es an den Hebräischkenntnissen lag, denn das Wort kommt im Psalm 119 fünfmal vor und viermal übersetzt Luther es mit Lust. Zum Beispiel Vers 24, ich habe Lust an deinen Zeugnissen. Vers 77, ich habe Lust an deinem Gesetz am Ende. 143, ich habe aber Lust an deinen Geboten und habe Lust an deinem Gesetz in 174. Sicherlich können wir es mit Freude, Wonne und Lust übersetzen oder ergötzen, wie auch immer. Aber was hat Luther eigentlich bewegt, hier dieses Wort mit Trost zu übersetzen? Nun, das deutsche Wort Trost hat in der Wurzel die Bedeutung für treu sein oder eine innere Festigkeit haben. Ich glaube, man könnte Trost beschreiben als eine innere Ruhe und Freude der besonderen Art. Es ist, wie es im Alten Testament manchmal heißt, dass man sich tröstete, wenn jemand gestorben war. So heißt es zum Beispiel in Lame, war 182 Jahre alt, in 1. Mose 5, Vers 28. Und dann nannte ihn Noah und sprach, er wird uns trösten in unserer Mühe und Arbeit. Er wird uns ein Trost sein. Luther wird diesen Wort Trost trefflich und sehr sorgfältig gewählt haben, weil er ihm deutlich machen wollte, dieses Zugrundegehen bedeutet die Auflösung aller Festigkeit. Indem er hier ausdrücklich mal nicht mit Lust übersetzt, sondern mit Trost, wollte er, glaube ich, deutlich machen, dass hier eine innere Freude ist, die eine Festigkeit, eine innere Festigkeit mitbringt, die uns davor bewahrt, einem Erosionsprozess zu unterliegen. Lasst uns jetzt dieses Thema unter zwei Aspekten betrachten. Erstens, der Gläubige, der im Elend ist. Und der Gläubige, der das Elend überwindet durch Gottes Wort. Was ist das für ein Satz, wenn es heißt, ein Gläubiger oder ein Christ im Elend? In meinem Elend, sagt er. Oder es gab es doch eine Zeit, wo wir das Wort umschreiben könnten mit Elend. In eine Not. Eine Not, aus der wir nicht mehr herauskommen. Aus der wir keine Antwort wissen. Wo ein dunkler Tunnel sich aufmacht und wir nicht wissen, wo am Ende überhaupt noch Licht ist. Psalm 23 redet von einem finsteren Tal. So wäre ich in mein Elend umgekommen. Der Psalmist beschreibt hier nicht das Elend. Der Psalmist beschreibt nicht die Not. Wir wissen nur, ob sie innerlich oder äußerlich war, ob es andere Menschen waren, ob es Krankheiten waren, ob es innere Kämpfe waren, die keiner gesehen hat. Es war ein Elend, das so groß war, dass es existenzbedrohend war. Wenn mich Gott doch liebt, wie kann er so etwas zulassen? Wenn mich Gott doch liebt, wie kann er Leid in meiner Familie zulassen? Wie kann er Elend zulassen? Spurgeon schrieb über den Psalmisten, er sagte, der Autor war ein guter Mann. Aber mit Sicherheit war er ein angefochtener Mann. Jemand, der es nicht leicht hatte, dem es nicht leicht fiel. Es gibt drei Dinge, die wir wissen müssen, wenn der Psalmist von mein Elend redet. Erstens, es gibt Elend in unserem Leben. Zweitens, Gott wirkt Elend. Und drittens, es ist zu unserem Besten. Erstens, es gibt Elend in unserem Leben. Mein Elend. Manche reden drüber, manche schweigen drüber. Nun, was ist Elend in der Schrift? Es ist eine Riesenspannbreite. Schauen wir uns Josef an. Josef war ein junger Mann mit einer schönen Zukunft. Und er hatte ein paar nette Brüder, die haben ihn verkauft. Und es heißt, dass er voller Ängste war und voller Nöte war. Und Hass erleben musste und einer Zukunft entgegenging, die er sich nicht hätte ausmalen können. Und er selber beschreibt in 1. Mose 42, Vers 21, da sagen die Brüder zu ihm, das haben wir an unserem Bruder verschuldet, als sie in Gefangenschaft gerieten. Denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte und wir wollten ihn nicht erhören. Darum kommt nun diese Trübsal über uns. Oder schauen wir die Israeliten in Ägypten an. Es heißt von ihnen, und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Da war ein geschundenes Volk, gemartert. Mit brutalen Gesetzen sollte es klein gemacht werden. So brutal, dass sogar angeordnet wurde, unschuldige Kinder in Massen zu töten, nur damit die Ägypter nicht von den Israeliten überrundet werden würden. Oder nehmen wir in 1. Samuel 1 Hannah, eine junge Mutter, die eine Not hatte, beziehungsweise die nicht Mutter war, sondern Mutter werden wollte, aber keinen Sohn bekommen konnte. Oder Hiob. In Hiob 30, Vers 27 lesen wir, in mir kocht es und hört nicht auf, mich überfallen Tage des Elends. Können wir uns das vorstellen, dass jemand innerlich brodelt wie ein Kochtopf, dass es ihm heiß wird und kalt wird und es hört nicht auf, mich überfallen die Tage des Elends. Er hatte sich mit sich ansehen müssen, den Tod seiner Kinder. Er hatte 7 Söhne und 3 Töchter, heißt es in Hiob 1, Vers 2. Und sie waren ihm über Nacht genommen worden. Er musste ansehen, wie seine eigene Frau sagte, das Beste, was dir passieren kann, ist, wenn du den Strick nimmst. Er musste ansehen, wie Gott es zuließ, dass er mit Krankheiten zu kämpfen hatte und den Verlust seines Reichtums. Die Schrift beschreibt dann Elend häufig, als dass Menschen die Feindschaft anderer Menschen erfahren. Und der Psalmist sagt in Psalm 9, Vers 14, Herr, sei mir gnädig, sieh an mein Elend unter meinen Feinden, der du mich erhebst aus den Toren des Todes. Sieh an mein Elend unter meinen Feinden. Wir suchen uns unsere Freunde nicht aus. Und unsere Feinde sind manchmal zahlreicher, als wir uns vorstellen können. All das nennt die Schrift Elend. Und wir könnten sicherlich manches noch hinzunehmen. Was ist aber Elend? Nun, das führt uns zu dem Zweiten. Ich habe gesagt, Gott wirkt das Elend. Josef sagt später zu seinen Brüdern, Gott hat mich vor euch hergesandt, um etwas Gutes zu tun. Hiob sagt in Hiob 1, Vers 21, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Der Herr nimmt und der Herr gibt. Und der Name des Herrn ist zu loben. Wir mögen manchmal das Elend nicht verstehen, das über uns kommt, aber wir sollen in allem den Namen des Herrn loben. Es gibt nichts auf dieser Erde, was nicht in der Hand des Herrn wäre. Gott ist nicht außer Kontrolle. Gott hat diese Welt nicht losgelassen. Jeder Sperling, der auf die Erde fällt, fällt mit dem Willen des Herrn. Jedes Haar auf unserem Haupt ist gezählt. Und kein Böser auf dieser Welt, auch der Teufel, kann uns nicht ein bisschen tun, es sei denn, der Herr lässt es zu. Es führt uns zum dritten und letzten Gedanken über das Elend. Es ist zu unserem Besten. Römer 8, Vers 28 sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Petrus ermutigt die Gläubigen darin zu freuen, dass sie eine kleine Zeit lang traurig sind, in Anfechtungen. Petrus sagt nicht zu den Gläubigen, ihr seid nicht traurig, sondern er sagt, ihr seid in einem Zustand, das ist so. Aber es ist etwas, wo wir sagen, was der Herr wirkt zu unserem Besten. Im Petrusbrief wird beschrieben, dieser Prozess, in den wir manchmal hineingeraten, als ein Prozess der Läuterung, in dem ein Metall befreit wird von aller Schlacke, die es gibt. Und es wird als ein Glutofen beschrieben. Zweitens, wir haben Elend, aber der Gläubige besteht oder überwindet das Elend durch Gottes Wort. Wir sind keineswegs Klötze und Steine. Und ich mag besonders ein Wort von Calvin, wo er immer wieder darauf hinweist und sagt, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht wie Maschinen oder wie Klötze und Steine vergleichen. Wir sind Menschen mit Gefühlen, Menschen mit Kräften und Menschen, denen es manchmal über ihre Kräfte geht und auch über ihre Gefühle. Aber die Schrift sagt, dass wir bestehen können mit Gottes Wort. Das steht hier. Erstens, warum können wir mit Gottes Wort bestehen? Erstens, Gottes Wort hat Bestand. In Vers 96 haben wir gelesen, ich habe gesehen, dass alles ein Ende hat. Alles, was wir auf dieser Welt betrachten, müssen wir betrachten unter einem Vorbehalt der Vergänglichkeit. Der absoluten Vergänglichkeit. Und es ist erschreckend, wenn wir uns klar... Und es ist erschreckend, wenn wir sehen, wie vergänglich wir insgesamt sind. Aber Gottes Wort heißt es im Psalm 119, Vers 89, Herr, dein Wort bleibt ewig, fest steht im Himmel. Deine Wahrheit währet für und für. Du hast die Erde festgegründet, sie bleibet stehen. Und in Jesaja 40, Vers 8, heißt es, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Wenn wir alles, was wir durchleben, betrachten unter dem Aspekt der Vergänglichkeit, wird mit dem Wort Gottes ein Kontrapunkt gesetzt, nämlich dessen, was unvergänglich ist. Unsere Gefühle kommen und gehen. Unsere Gefühle, die uns übermannen, kommen und gehen. Manche Not, die kommt, wird ihr Ende haben, denn sie wird nicht ewiglich sein. Zweitens, es ist das Wort dessen, dem alles dienen muss. In Vers 91 haben wir gelesen, sie steht noch heute nach deinen Ordnungen, denn es muss dir alles dienen. Diese Welt ist entweder ein vollkommenes Chaos, das zufällig hier durch die Weltgeschichte und durch das Universum geistert, oder aber es ist ein gelenktes Universum, das in den Händen eines allmächtigen Gottes ist. Der Könige ein- und absetzt, der Fluten schickt und Gerichte schickt, der seinen Sohn in diese Welt geschickt hat, dem selbst die Bosheit derer dienen mussten, die Böses wollten. Es muss alles zum Ruhme und zur Ehre Gottes dienen. Drittens, es ist das Wort dessen, dem wir gehören. In Vers 94 haben wir gelesen, ich bin dein, hilf mir, denn ich suche deine Befehle. Ich bin dein. Du suchst Antworten auf die Fragen in deinem Leben, du suchst Frieden in den Nöten deines Lebens, du suchst Ruhe von den quälenden Fragen, die dich umtreiben. Wir suchen Rat und Hilfe. Gottes Wort gibt uns Rat und Hilfe. Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leucht und ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort ist nichts als Wahrheit, sagt in Vers 160. Alle Ordnung deiner Gerechtigkeit wären Ewigkeit. In meinem Elend wäre ich fast umgekommen. Wir haben mit Gottes Wort etwas, was uns selbst in den ganz schwierigen Zeiten hindurchträgt, das uns Frieden geben kann. Und es mag Zeiten geben, da wirst du dich quälen, auch nur einen Satz in der Bibel zu lesen, weil es dir so elendig und so dreckig geht. Aber dann ist es Zeit, trotzdem weiterzulesen und nicht aufzuhören zu lesen. Denn Gottes Wort hilft uns dabei, wie an einem Anker, dass wir nicht versinken in dem Strudel, der um uns herum ist. Amen.